NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kritisch betrachtet.
Hallo und herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 6. Dezember. Wir zeichnen diese Folge um 13 Uhr auf.
Und wir, das sind Carsten Schmiester aus Hamburg und Kai Küstner aus Dakar.
Und wir sitzen nicht zusammen, aber wir sind zusammengeschaltet am Nikolaus. Das ist für uns ja ein schöner Tag, vor allem natürlich für viele Kinder. Geschenke im Stiefel, ein Vorgeschmack auf das Weihnachtsfest. Anders und damit zum Thema dieses Podcasts doch passender ist zum Beispiel der 6. Dezember in Finnland. 1917, an genau diesem Tag, hat das Land nämlich seine Unabhängigkeit erklärt, und zwar von russischer Herrschaft. Und auch heute noch wird dort, also in Finnland, an all jene Soldaten gedacht, die im sowjetisch-finnischen Winterkrieg, das war vom November 1939 bis März 1940 und dann auch im Fortsetzungskrieg während des Zweiten Weltkrieges gefallen sind. Also auch aber eben nicht nur ein Tag der Freude bei unseren nördlichen NATO-Partnern. Während die Menschen in der Ukraine, auch diesen Tag wohl so erleben wie jeden anderen seit Beginn des vollumfassenden russischen Angriffskrieges. In Sorge, eher sogar ganz konkret in Angst, oft auch ohne Strom, ohne Heizung und dazu, wenn es ganz schlimm kommt, eben auch an der Front. Nicht mal wissend, ob er oder sie Weihnachten überhaupt erlebt. Immer noch zum dritten Mal. Russland greift weiter an, buchstäblich ohne Rücksicht, auch auf eigene Verluste. Dazu sind im ganzen Land große Teile der kritischen Infrastruktur von den Russen zerstört und der Winter hat doch gerade erst angefangen. Immerhin, aus dem Westen kommt eben nicht nur Militärhilfe, sondern es kommen auch zum Beispiel ganz einfach zusammengeschweißte Metallöfen, etwa aus dem Kreis Herford. Da haben Leute eine Aktion gestartet und Spenden gesammelt und mit dem Geld werden jetzt in einem Fachbetrieb bei Bielefeld genau diese Öfen gebaut und dann werden sie in die Ukraine geschickt, auch an die Front. Die Kollegen vom Westdeutschen Rundfunk haben darüber berichtet und in dem Bericht bringt Ofenbauer Patrick Altenbäumer die Sache auf den Punkt.
Für mich gibt es nichts Schöneres, als irgendwo zu helfen und zu wissen, dass die wenigstens an einer warmen Stelle irgendwie ihr Essen zubereiten können. Ne?
Sagt er, während er die Öfen da zusammenschweißt. Nach dem Bericht übrigens haben Zuschauer dieser Sendung, die heißt Lokalzeit, spontan nochmal 180.000 Euro auf das entsprechende Spendenkonto der Johanniter in diesem Fall überwiesen. Und das ist genug Geld für rund 1.000 weitere Öfen. Mit Organisator Maximilian Guder freute sich riesig.
Wir werden im Dezember mindestens noch 2, eher 3 LKWs mit Öfen und Lebensmitteln und weiteren Hilfsgütern und halt auch schon den ersten Generatoren in die Ukraine schicken. Im Januar werden auch noch weitere Öfen gebaut, sodass wir im Januar, Februar auch auf jeden Fall noch Lieferungen haben, sodass diesen Winter da noch enorm viel rübergehen kann und wir da sehr schnell Hilfe leisten können.
Das ist ein Beispiel für ganz praktische und eben auch privat organisierte Winterhilfe für die Menschen in der Ukraine. Es gibt ganz viele davon und darüber sprechen wir in diesem Podcast mit der Aktion Deutschland hilft. Aber erst jetzt zu dir, Kai, und zu allem, was an diesem Freitag im Zusammenhang mit dem Krieg wichtig ist.
Ja, wo wir uns mit einem aus heutiger Sicht noch sehr abwegig erscheinenden Szenario befassen zu Anfang, nämlich mit der Idee, die Bundeswehr als Teil einer Friedenstruppe in die Ukraine zu entsenden. Sofern das auch noch liegen mag, so nah geht das einigen und so ist es doch tatsächlich zum Aufreger-Szenario der letzten Tage geworden. Ins Spiel gebracht und dann von allen möglichen Seiten kommentiert von der deutschen Außenministerin beim NATO-Treffen diese Woche in Brüssel. Ich schicke mal vorweg, es geht nicht um Bodentruppen genau jetzt oder NATO, geschweige denn Bundeswehrsoldaten, die an der Seite der Ukraine in den Kampf ziehen, nein. Es geht um eine Phase, die wir noch lange, lange nicht erreicht haben, nämlich die, dass es irgendwann eine Verhandlungslösung zwischen Russland und der Ukraine geben könnte. Da wiederum kursieren ja verschiedene Ideen. Wir haben auch in der letzten Folge drüber berichtet, Carsten, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine etwa. Und wenn nicht das, dann könnte es, so eine der Ideen, eine neutrale oder eine Pufferzone geben, die aber natürlich irgendwie gesichert werden muss. Für den Fall brachte Annalena Baerbock nun eine, Zitat, internationale Präsenz zur Absicherung eines Waffenstillstandes ins Gespräch.
Und diesen Frieden können wir als Europäer nur gemeinsam schützen. Das ist ja auch das Grundverständnis der NATO.
Dass die Außenministerin da ausdrücklich die Europäer nannte, dürfte auch auf den Wechsel im Weißen Haus gemünzt gewesen sein, wo ja mit Donald Trump nur eins sicher ist, dass die Europäer selbst mehr werden tun müssen. Und dann kam der Satz, der so gedeutet wurde, als schlage Baerbock eine Bundeswehrbeteiligung vor.
So wie wir als Deutsche mehr als 1000 Tage an diesem Frieden gearbeitet haben, werden wir natürlich auch alles, was dem Frieden in der Zukunft dient, das von deutscher Seite mit all unseren Kräften unterstützen.
Mir erschließt sich nicht so richtig, muss ich gestehen, warum diese Sätze für so viel Erregung sorgen, auch bei der Union zum Beispiel. Und nochmal ganz andere nutzen das natürlich zu Wahlkampfzwecken und verkürzen das einzig und allein auf den Satz, Baerbock fordert Bodentruppen. Nochmal, es geht nicht um jetzt, es geht um eine noch sehr ferne Zukunft für den Fall eines Friedensschlusses. Und unser Experte von diesem Dienstag, Janis Kluge, hat ja auch nochmal unterstrichen, wie wenig verhandlungsbereit Putin zurzeit ist und dass Trump sich an Putin noch die Zähne ausbeißen könnte. Trotzdem aber kursiert da sehr viel an Lösungsvorschlägen und ganz grundsätzlich ist es aus meiner Sicht nicht so ganz falsch, die Deutschen mental darauf einzustimmen, was sie mit Trump im Weißen Haus womöglich alles schultern müssen.
Ja, wir werden da noch öfter drüber reden, glaube ich. Kai, bleiben wir noch ein bisschen in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass wir Mangel an Aufregerthemen hätten. Es wurde nämlich von einem russischen Schiff in der Ostsee offenbar mit Leuchtmunition auf einen Bundeswehrhubschrauber geschossen.
Ja, das findet alles ja nicht im luftleeren Ostseeraum statt, sondern in einer Zeit, in der sich hybride Attacken von Seiten Russlands häufen, gerade in der Ostsee. Was ist da jetzt genau passiert? Der Fall liegt zwar schon mehr als eine Woche zurück, ist aber deshalb nicht minder brisant. Und zwar geht es um einen russischen Tanker, der auf seinem Weg durch die Ostsee wohl von einem russischen Kriegsschiff begleitet wurde, was jetzt nicht weiter unüblich ist, nicht allzu weit entfernt. Und auch das kommt vor, befand sich die Fregatte Nordrhein-Westfalen, von der aus, wohl zur Aufklärung, ein Marinehelikopter der Bundeswehr gestartet war. Statt aber mit Funksprüchen zu antworten, antwortete die russische Seite mit Beschuss. Und zwar feuerte die Besatzung Angaben aus Sicherheitskreisen zufolge Leuchtmunition in Richtung des Helikopters. Ohne ihn zu treffen, man muss auch dazu sagen, ohne ihn offenbar wirklich zu gefährden. Aber bemerkenswert, um nicht zu sagen beunruhigend, ist das natürlich trotzdem. Zum einen könnte es sich, hören wir, um eine Art Test gehandelt haben für künftige Fälle. Wie reagiert die deutsche Seite auf so etwas eigentlich? Womöglich auch ging es der russischen Seite um Abschreckung nach dem Motto, haltet euch fern von unseren Tankern. Und zusätzlich interessant wird das durch Berichte, es könnte sich um ein Schiff der sogenannten russischen Schattenflotte gehandelt haben. Das sind meist alte Öltankschiffe, bei denen nicht ganz klar ist, wem gehören sie eigentlich und mit deren Hilfe unter Umgehung der EU-Sanktionen Rohöl ins Ausland transportiert wird. Das EU-Parlament hatte gerade eine wirksamere Überwachung solcher Schiffe gefordert. Da liegt der Gedanke eigentlich nicht so fern, dass Russland den Westen genau davon abhalten will. Und nochmal, da spielt sich alles ab in einem toxischen Mix aus Unterseekabelschädigung, GPS-Signalstörung und so weiter in der Ostsee. Alles Dinge, über die wir schon berichtet haben. Und Dinge, auf die auch die NATO, wie sie bei ihrem Treffen diese Woche beschlossen hat, verschärft reagieren will, unter anderem auch mit mehr Patrouillen. Ob das in der Praxis dann wirkt und wenn ja, wie, das müssen wir alles sehen, Carsten.
Dann hat es ja in dieser Woche noch ein bemerkenswertes Ereignis gegeben, nämlich zum ersten Mal seit Beginn des Krieges hat Sergei Lavrov, der russische Außenminister, wieder EU-Boden betreten. Er war eingeladen zum Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, dessen Mitglied Russland ja immer noch ist. Und er sprach dort, genauso wie andere Außenminister auch. Aber die haben doch vor allem aneinander vorbeigeredet.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Es gab Kritik, dass Lavrov überhaupt einen Auftritt gewährt wurde. Den bekam er aber. Und er tat dann das, was er am besten kann. Ein endloses Klagelied über den bösen Westen hat er angestimmt. Ich habe Lavrov persönlich schon lange vor der Vollinvasion in die Ukraine ein paar Mal dabei zuhören dürfen oder auch müssen, zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Das wirkt wirklich so ein bisschen so wie eine Märchenstunde, als würde man in eine ganz fremde Welt, in einen verwunschenen Wald entführt, gedanklich zumindest. Und man denkt ganz unwillkürlich an George Orwell und an seinen Roman 1984, in dem Lüge zur Wahrheit wird. Lavrov also droht dem Westen, das passt ja gut zum Kreml-Narrativ, Narrativ, das gerade von dort verbreitet wird. Das hat er auch aktuell anschließend nochmal getan, indem er sagte, Russland würde alles einsetzen, um sich gegen den Westen zu verteidigen. Und auf Malta, also bei diesem OSZE-Treffen, saß Lavrov dann also da und erzählte, etwas mehr als 1000 Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, Russland greife niemanden an, vielmehr sei es der Westen, der Russland angreife. Dann hat Lavrov den Saal verlassen, bevor US-Außenminister Blinken das Wort ergriff und antwortete. Und Blinken hat dann bedauert, dass Lavrov nicht mehr zuhöre, wo man doch ihm zugehört habe.
I regret that our colleague, Mr. Lavrov, has left the room, not giving the courtesy to listen to us as we listen to him. And of course, our Russian colleague is very adept at drowning listeners in a tsunami of misinformation.
Sein Kollege habe großes Talent darin, die Zuhörer in einem Tsunami aus Lügen ertrinken zu lassen, sagte Blinken wörtlich. Ich will das jetzt aber nicht ganz so düster stehen lassen und ohne mit einem kleinen Rettungsring inmitten dieses Tsunamis aufzuwarten. Denn während man in Malta völlig aneinander vorbeiredete und es auch nicht den Hauch eines Dialogs gab, haben zwei andere tatsächlich miteinander gesprochen. Und zwar hat Moskaus Generalstabschef Valeri Gerasimov zum Telefonhörer gegriffen und seinen US-Kollegen Charles Brown angerufen. Ende November war das. Vor allem, um ihn über russische Militärmanöver im Mittelmeerraum zu informieren, um bei dieser Übung Zwischenfälle zu vermeiden. Aber die beiden Generäle sprachen laut US-Medien auch über den Krieg in der Ukraine und über die neurussische ballistische Mittelstreckenrakete vom Typ Oreshnik, die im November erstmals gegen die Ukraine eingesetzt worden war. Wobei Gerasimov, jedenfalls der New York Times zufolge, so ein bisschen die Kreml-Erzählung unterlief, dass das eine Reaktion auf die US-Freigabe, ATACMS jetzt auch auf russischem Gebiet einsetzen zu dürfen gewesen sei, indem er sagte, der Einsatz sei schon lange vorher geplant gewesen. Nicht nur deshalb finde ich ein bemerkenswertes Gespräch, dieses Telefonat auf der Ebene hat ganz sicher Seltenheitswert, zeigt aber, es herrscht nicht völlige Funkstille und wir können ganz sicher sein, dass es auch auf politischer Ebene nicht völlig still ist und hinter den Kulissen gesprochen wird. Ohne dass das jetzt heißt, muss man vielleicht auch immer dazu sagen, wir stehen kurz vor Verhandlungen, denn dazu fehlt bislang, ich sagte es bereits, die russische Bereitschaft und wahrscheinlich auch die ukrainische Stärke.
Ja, die Ukraine ist im Moment nicht sehr stark. Damit sind wir bei der Lage dort selber. Du willst aber ja auch noch auf einen anderen Brennpunkt gucken, weil der nämlich für Europa wichtig ist und weil sich auch dort derzeit die Ereignisse überschlagen, nämlich Syrien.
Ja, wir ringen ja oft mit uns, jedenfalls tue ich das sehr oft vor Aufnahme eines unserer Podcasts, was man in der Lage eigentlich aufgreifen soll. Die Staatskrisen in Frankreich, in Südkorea, in Georgien, die willkürlichen Verhaftungen Oppositioneller in Moskau-Manier. All das sparen wir uns mal für später auf. Sogar die Aussagen der letzten Zeugin vor dem Afghanistan-Untersuchungsausschuss von Ex-Kanzlerin Merkel hätte man heute mit reinnehmen können. Das ist aber alles nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Vor Syrien aber ein Blick auf die Ukraine selbst, Carsten. Dort rückt die russische Armee vor allem in der Ostukraine weiter vor, unter anderem im Gebiet in und um die Kleinstadt Kurachowe. Das liegt in Donetsk und deutlich südlich von Pokrovsk, dieser ja strategisch wichtigen Stadt, über die wir schon viel geredet haben, wo aber auch die Bedrohung wächst, weil nämlich die russischen Truppen unmittelbar südlich davon weiter vorankommen Richtung Westen, was die Gefahr einer Einkesselung birgt. Das alles passiert unter, auch das ist nicht neu, immensen Verlusten Russlands. Das britische Verteidigungsministerium geht davon aus, dass im November die Zahl der Toten und Verletzten auf russischer Seite bei über 1500 pro Tag lag, an einem sogar bei über 2000. Das sind gigantisch hohe Zahlen. Allein im November soll Russland über 45.000 Opfer zu beklagen gehabt haben. Nimmt man September und Oktober dazu, landet man laut britischen Berechnungen bei über 125.000. Ob selbst Putin das dauerhaft durchhalten kann, ist die Frage. Das alles übrigens genau 30 Jahre, nachdem die Ukraine das Budapester Memorandum unterzeichnet hat, seine Atomwaffen damals an Russland übergab, im Tausch gegen Sicherheitsgarantien, die Moskau aber, wie wir alle wissen, nicht eingehalten hat.
Moskau ist betroffen, involviert auch in den Konflikt in Syrien. Da gibt's Neues.
Ja, dort sind die Gegner von Machthaber Assad, die ich genau wie unsere Korrespondenten vor Ort hier der Einfachheit halber islamistische Aufständische mal nenne. Der richtige Name lautet eigentlich Hayat Tahrir al-Sham, also HTS abgekürzt. Nach der Einnahme von Aleppo ist ihnen nun auch die strategisch wichtige Stadt Hama in die Hände gefallen. Eine dramatische Niederlage für Assad und seine Unterstützer, also Russland und Iran vor allem. Die Türkei darf sich vorerst jedenfalls als Siegerin fühlen. Als nächstes nehmen die Assad-Gegner nun Homs ins Visier, die drittgrößte Stadt Syriens, etwa 50 Kilometer südlich von Hama. Und wenn sie die einnehmen, dann sind sie nicht nur gefährlich nahe an der Hauptstadt Damaskus herangerückt, dann droht auch der für Russland so wichtige Hafen in Tartus abgeschnitten zu werden. Russland hat ja zwei wichtige Basen in Syrien, die Luftwaffenbasis Khmeimim und eben den Hafen in Tartu, den einzigen Mittelmeerhafen, den Moskau besitzt, also ein immens wichtiger Standort. Es gibt aber bereits Berichte, dass Russland schon begonnen hat, Schiffe aus diesem Marinestützpunkt abzuziehen. Sollten die Aufständischen jetzt weiter vorrücken, ist nicht ausgeschlossen, dass der ganz aufgegeben werden muss. Man fragte sich ja in den letzten Tagen so ein bisschen, wo sind die Assad-Unterstützer eigentlich anderweitig beschäftigt? So viel ist klar, Russland in der Ukraine, Iran und deren Verbündete, die Hisbollah-Milizen, empfindlich geschwächt durch Israel. Russland fliegt zwar Bombenangriffe, auch um den Vorstoß der Aufständischen auf Homs zu stoppen. Jetzt ist aber die Frage, wird Moskau doch noch nennenswert Truppen zur Stärkung von Assad schicken? Und wenn ja, woher sollen die kommen? Immer wieder wird dabei genannt das Afrika-Korps. Das wird unter anderem aus ukrainischen Sicherheitskreisen so verbreitet. Dass Putin aus der Ukraine Soldaten abzieht, ist, glaube ich, einigermaßen unwahrscheinlich. Das hat für ihn einfach Vorrang. Eventuell aber könnten Söldner helfen, die ja zum Beispiel in nennenswerter Zahl in Mali stationiert sind. Also hier im Sahel, wo ich ja auch gerade zu Hause bin. Aber auch das hätte Nachteile, weil Putin damit seine globalen Ambitionen natürlich in Afrika schwächen würde. Und die hatte er schon ein wenig zurückgefahren, weil Afrika-Korps-Soldaten nach Kursk umgeleitet wurden. Also in jedem Fall so ein bisschen so eine Lose-Lose-Situation, vor der Russland da steht. Mit der Lage in Syrien sollten die Assad-Gegner weiter vorrücken, würde das die Glaubwürdigkeit Russlands als Schutzmacht global untergraben. Und das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was Putin eigentlich will.
Vielen Dank, Kai, wie immer, für den Rundumblick auf alles Aktuelle. Und damit haben wir jetzt Zeit für den Schwerpunkt in diesem Podcast. Es ist ja die Vorweihnachtszeit und da geht es ja bei vielen um die Frage, was können wir eigentlich für uns, für unsere Familie, für unsere Freunde tun? Und oft genug heißt es dann ja, ach, wir haben doch eigentlich alles. Nein, ich wünsche mir nichts. Vielleicht ein paar schöne Stunden mit euch. Das können die Menschen in der Ukraine auch in diesem Dezember nicht sagen. Weder das eine, ihnen fehlt es ja oft an den einfachsten Sachen, noch das andere, besinnliche Weihnachten. Die wird es für sie auch im dritten Kriegswinter ganz bestimmt nicht geben. Stattdessen Alarmsirenen und vor allem die Angst. Die Angst um das eigene Leben, die Angst um das Leben derer, die an der Front sind. Wie sieht's da aus für uns mit Hilfsmöglichkeiten? Was können wir denn machen, wo es uns doch so viel besser geht, um den Menschen in der Ukraine, wenn auch nur ein kleines bisschen, ihre Last zu nehmen, ihre Sorgen. Darüber rede ich jetzt mit Jan Brockhausen, der ist Sprecher der Aktion Deutschland hilft. Hallo, Herr Brockhausen.
Hallo, ich grüße Sie.
Aktion Deutschland hilft. Wenn man auf die Website geht, dann ahnt man schon, das ist relativ groß, was da passiert. Das ist eine Dachorganisation mit vielen, vielen Mitgliedsorganisationen, prominent an der Spitze. Ehemaliger Bundespräsident Dr. Horst Köhler ist der Schirmherr. Die Außenministerin Annalena Baerbock sitzt dem Kuratorium vor. Können Sie mal ganz kurz umreißen, wie Aktion Deutschland hilft, wirklich hilft? Also wer ist dabei, wie funktioniert's?
Ja, Sie haben es gerade schon angedeutet. Wir haben unser USP, wie man so schön neudeutsch sagt, also unsere Besonderheit bei Aktion Deutschland hilft, ist tatsächlich, dass wir einen Zusammenschluss von über 20 sehr renommierten Hilfsorganisationen unter einem Dach quasi vereinen. Das heißt nicht, dass wir den Bündnisorganisationen bei uns vorgeben, was sie zu machen haben, sondern vielmehr nutzen wir die Synergien, die sich daraus ergeben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir bei Aktion Deutschland hilft, wollen die Expertise dieser 20 Hilfsorganisationen, darunter so bekannte Namen wie Malteser International, Johanniter oder auch AWO International, Arbeiter-Samariter-Bund ist dabei, CARE, kennt man vielleicht von den CARE-Paketen, World Vision, ja. Aber eben auch kleinere Partner wie Habitat for Humanity Deutschland oder HELP, Hilfe zur Selbsthilfe. Also die Expertise dieser renommierten Bündnisorganisationen zu nutzen, um ja im Fall einer Katastrophe schnell koordiniert und effizient humanitäre Hilfe leisten zu können. Und das kann man sich so vorstellen, dass wir, sobald bei uns ein, ja, wir nennen das Einsatzfall ausgerufen ist, also sprich eine große humanitäre Katastrophe stattfindet, wir uns zusammenschließen, in Calls austauschen, Synergien schaffen und auch schauen, wer welche Bedarfe vor Ort wie decken kann. Das vielleicht mal so ganz grob als Einordnung.
Ja, klingt gut nachvollziehbar. Also Sie bündeln auch Sachkenntnis und vermeiden vermutlich auch, dass da doppelt gemoppelt wird und dass verschiedene Organisationen dasselbe machen.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man redet davon Clustern sozusagen, also dass Dinge, die vor Ort gebraucht werden und dringend gebraucht werden, und das kann von Katastrophe zu Katastrophe ja sehr unterschiedlich sein, dass diese Bedarfsanalysen von den Bündnisorganisationen selbst geleistet werden. Die sagen uns dann auch, welche Projekte vor Ort umgesetzt werden. Das passiert im Übrigen sehr oft mit der Hilfe lokaler Partnerorganisationen, die entsprechende Strukturen vor Ort haben, sodass man auf die Expertise dieser Menschen auch zurückgreifen kann und die Strukturen auch nutzen kann. Und wir sorgen dann sozusagen nur für die finanzielle Ausstattung. Das heißt, die operativen Tätigkeiten der Bündnisorganisationen, die werden von denen geleistet und nicht von uns, vom Aktion Deutschland hilft. Wir sind sozusagen diejenigen, die die Hilfe mit Geld ausstatten. So kann man das vielleicht runterbrechen.
Aber Sie haben natürlich einen Überblick, denke ich mal, auch über die Lage dort. Lassen Sie uns jetzt mal konkreter auf eines Ihrer Einsatzgebiete gucken, nämlich auf die Ukraine. Wir kommen nachher auch nochmal auf andere Gebiete. Ich hatte mit Ihrer Organisation im März gesprochen, da war die Lage schon sehr ernst. Und dann ging es aber eigentlich ja los, dass Russland anfing, kritische Infrastruktur gezielt und in einem bis dahin ungekannten Ausmaß anzugreifen und zu zerstören. Jetzt stehen wir am Anfang des Winters. Was erfahren Sie denn da von Ihren Mitgliedsorganisationen, auch von den Partnerorganisationen im Land? Wie schlimm ist aus dieser Sicht die Lage Stand heute?
Ja, also um es in ein Wort zu fassen, katastrophal tatsächlich. Also es ist eben schon so, dass es ein fortschreitender Prozess ist. Anders als bei anderen Katastrophen ist ein Krieg immer etwas ja, Unberechenbares und auch etwas, was Leid oft potenziert und eben wo Hilfe permanent, und ich rede hier von akuter Nothilfe, permanent gebraucht wird. Anders als zum Beispiel nach einem Erdbeben oder einem Vulkanausbruch oder einer Naturkatastrophe kann man sehr klar definieren, wie die Zeiträume für die Nothilfe, für die Soforthilfe und dann aber auch für die Wiederaufbaumaßnahmen koordiniert werden kann und ausgestattet werden kann. Bei einem Krieg oder der Invasion der Ukraine, wie sie aktuell seit 2022 ja stattfindet, ist es schon so, dass sich dieses Leid immer weiter potenziert. Also wir müssen einfach uns versuchen, das ist sehr schwer, in die Lage der Menschen vor Ort zu versetzen, die jetzt in den dritten Kriegswinter gehen. Das kommt ja noch zu allem, was sowieso schon an katastrophalen Ereignissen auf die Menschen täglich einströmt. Kommt jetzt auch noch die Kälte als weiterer Faktor, als, ich will fast sagen, Feind dazu, der bekämpft werden muss. So klar muss man das ja sagen. Sie haben angedeutet, dass die Infrastruktur vermehrt ins Visier auch der Angriffe geraten ist. Ich habe eine Zahl gelesen, dass in etwa die Hälfte an Gigawattstunden, die benötigt wird, um die Menschen im Winter ja, vor Kälte zu schützen, mit Strom zu versorgen, mit Elektrizität, fehlen. Und das kann man natürlich nicht von einem Tag auf den anderen wieder aufbauen. Da heißt es also auch in der akuten Nothilfe, gerade diese Probleme der warmen Wohnungen, Behausungen, manchmal sind es ja nur Behausungen, Sorge zu tragen, zu schauen, dass Fensterscheiben, die vielleicht kaputt gegangen sind durch Angriffe, ersetzt werden, dass Menschen die Möglichkeit haben, über eine Heizung oder einen Ofen ihre Behausung zumindest notdürftig zu beheizen. Mit Pellets kann das beispielsweise passieren. Oder Generatoren, die unsere Bündnisorganisation für sogenannte Wärmestuben zur Verfügung stellen, wo sich Menschen zumindest mal aufwärmen können oder auch mal, ja, vielleicht einfach nur einen heißen Tee trinken können, kurz innehalten, vielleicht auch ihre mobilen Endgeräte kurz aufladen können. All das passiert tagtäglich und es ist tatsächlich jetzt im dritten Kriegswinter nicht besser, sondern eher schlechter geworden. Vielleicht noch eine Zahl.
Gerne.
Aktuell sind 14,6 Millionen Menschen in der Ukraine auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das sind fast 40% der Bevölkerung.
Gibt es denn da Dinge, die man ein bisschen auch auseinandernehmen kann? Gibt es besonders schwer leidende Regionen zum Beispiel? Bei der Front gehe ich davon aus. Gibt es besonders hilfsbedürftige Bevölkerungsgruppen, auf die Sie sich jetzt auch in Ihrer Arbeit konzentrieren?
Also es ist das Perfide tatsächlich ja, dass oft gerade die Menschen in einem Krieg besonders leiden, die besonders geschützt werden müssten. Das sind manchmal versehrte Personen, es sind ältere Menschen, es sind Kinder. Gerade in Frontnähe ist es natürlich so, dass die Belastungen unheimlich groß sind. Hier sind meistens auch die medizinischen Einrichtungen für viele nicht erreichbar. Das heißt, wir müssen also schauen, dass unsere Bündnisorganisationen tatsächlich zu den Menschen kommen. Und das können Sie sich vorstellen, in Frontnähe ist immer mit einem riesigen, großen Risiko auch für die Helferinnen und Helfer verbunden. Das heißt, auch da muss natürlich ein Augenmerk drauf liegen, die Helfer und Helferinnen zu schützen. Also gerade in Frontnähe ist es so, dass zum Beispiel über eine unserer Bündnisorganisationen, Aktion Medior, gemeinhin auch bekannt als die Notapotheke der Welt, zu den Menschen hingeht oder mobile Krankenstationen einrichtet, wo Menschen niederschwellig hingehen können, wo sie auch kostenlos Medikamente bekommen. Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die auch langfristige chronische Leiden haben. Das ist besonders schwer, diese Menschen zu versorgen. Also Menschen, die wirklich besonders schlecht für sich selber sorgen können und deshalb besonders schützenswert sind und oft als Erste dem Krieg wirklich zum Opfer fallen, weil sie halt einfach nicht so leicht und schnell vielleicht flüchten können wie andere Menschen, weil sie vielleicht nicht die Möglichkeiten haben, ihr Haus zu verlassen. Und genau auf diesen Menschen liegt unser Hauptaugenmerk gerade auch in den Frontgebieten.
Das sind ja Menschen, die in Sorge leben, in Angst. Und es gibt diesen Satz, Angst essen Seele auf. Das hatte ich im März schon mit Ihrer Organisation mal besprochen. Es ist eben die eine Hilfe, die gegeben wird, Medikamente, Öfen. Aber was ist mit den kaputten Seelen? Wie kümmern Sie sich darum?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Also tatsächlich ist die psychologische Unterstützung jetzt gerade im dritten Kriegsjahr etwas, worauf wir ganz besonders großen Wert legen müssen und großes Augenmerk legen müssen. Sie müssen sich vorstellen, dass viele Menschen komplett traumatisiert sind. Also Kinder, Familien, die auseinandergerissen werden, die in ständiger Angst leben. Es ist ja auch so, dass es oft nur sehr schwer vorhersehbar ist, wann und wo welches Gebiet unter Beschuss gerät. Ich kenne Beispiele, wo Kinder 6 bis 8 Stunden täglich in Bunkern oder unter der Erde Unterschlupfen verbringen müssen, ohne Tageslicht zu sehen. Was das mit diesen Seelen macht, das kann man sich gut vorstellen. Das heißt, also unsere Bündnisorganisationen haben das natürlich von Beginn an im Auge. Es gibt da auch speziell Trauma-Bewältigungsstrategien und auch speziell geschultes Personal bei eigentlich fast allen unserer Bündnispartner, sodass vor Ort tatsächlich diese Menschen auch aufgefangen werden können. Es gibt auch eine Hotline, wo zum Beispiel Betroffene kostenlos anrufen können und denen dann auch am Telefon erstmal schon mal geholfen werden kann und auch nachführend dann weitere Gespräche dazu beitragen können, dass das seelische Leid zumindest gelindert wird. Viele sind traumatisiert. Es gibt auch natürlich zurückkehrende Soldaten von der Front, die verwundet sind an Leib und aber auch an der Seele. Und auch diese Menschen werden versorgt und müssen versorgt werden. Dass der Bedarf immer weiter steigt, liegt in der grausamen Natur eines Krieges. Und das wird sicherlich auch noch im Nachgang und in den nächsten Jahren, vielleicht sogar noch länger, ein ganz, ganz großer Punkt und ein wichtiges Thema sein, diese Menschen weiterhin zu betreuen.
Wenn ich das alles so höre, ist es ein riesiger Berg, der da vor uns steht. Der wird auch viel Geld verbrauchen, nehme ich mal an. Nun hat Annalena Baerbock, die bei Ihnen im Kuratorium ist, als Außenministerin kürzlich gesagt, Deutschland gewährt extra Winterhilfe für die Ukraine 200 Millionen Euro. Das klingt erstmal großartig. Die Frage ist, wenn ich das alles so höre, reicht das Geld eigentlich oder wie groß ist der Zusatzbedarf, den Sie jetzt im dritten Kriegswinter haben?
Also generell, und das hat mich natürlich sehr gefreut, dass, als ich diese Zahl gehört habe, und Sie haben richtig erwähnt, Annalena Baerbock ist ja auch Mitglied unseres Kuratoriums und hat dort den Vorsitz. Natürlich hilft Geld immer und 200 Millionen Euro klingt erstmal viel. Wenn wir aber überlegen, dass die UN hat zum Beispiel in einem aktuellen Bericht den Bedarf humanitärer Hilfe in der Ukraine für das kommende Jahr, also für 2025, auf 2,3 Milliarden US-Dollar geschätzt, dann kann man sich überlegen, ja, 200 Millionen Euro sind ein großer Betrag, auch bei uns, bei Aktion Deutschland hilft, sind die Spendeneingänge für die Nothilfe Ukraine wirklich unglaublich hoch gewesen und die Solidarität der Menschen hier in Deutschland ist unheimlich groß, aber es wird definitiv mehr benötigt werden. Und was ja noch dazu kommt, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, der Ausgang oder die Weiterentwicklung, Fortführung des Krieges, wie sich die Lage verändert in die eine oder andere Richtung, ist ja auch heute, Stand heute, sehr schwer zu prognostizieren. Das heißt, auch da wird eher mehr Geld nötig sein in Zukunft als weniger. Aber die 200 Millionen Euro sind natürlich ein Anfang.
Klar, immer willkommen. Die Frage ist jetzt einfach, ja, der dritte Kriegswinter, es ist ja auch der dritte Kriegswinter für uns Deutsche als Beobachter, als anfangs fassungslos verängstigte Beobachter. Nun hört man aber immer auch, übrigens ja auch von den Ukrainern selber, dieses Wort Kriegsmüdigkeit. Einfach die Unfähigkeit, das alles noch länger auch nah an sich rankommen zu lassen, ist ja auch nachvollziehbar. Wirkt sich das auf die Spendenbereitschaft aus? Merken Sie, dass das weniger wird?
Also ich habe es gerade schon mal kurz angerissen und angedeutet. Insgesamt ist die Spendenbereitschaft für die Nothilfe Ukraine von unseren Spenderinnen und Spendern herausragend hoch. Und dann möchte ich auch einmal hier die Möglichkeit nutzen, mich für jeden Euro, der bei uns eingegangen ist, wirklich zu bedanken. Wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann ist es schon so, dass wir feststellen, im Jahr 2022, kurz nach Ausbruch der Invasion, sind bei uns 253 Millionen Euro an Spenden eingegangen. Nur in dem Jahr 2022. Im Jahr darauf, also im zweiten Kriegsjahr 2023, waren es immerhin noch 18 Millionen Euro. Und Stand jetzt, im Jahr 2024, liegen wir bei rund 10 Millionen Euro an Spenden. Das zeigt natürlich schon, wie und wohin die Entwicklung geht. Ich möchte aber auch explizit nochmal erwähnen, dass das auch ein normaler Verlauf ist. Das sehen wir bei ganz vielen Krisen, dass kurz nach Ausbruch einer Katastrophe die Spendenbereitschaft besonders hoch ist. Hat natürlich auch mit der medialen Berichterstattung zu tun, hat damit zu tun, dass Menschen sich in den ersten Tagen, oft sind es wirklich Tage oder Wochen einer Katastrophe, besonders mit den Opfern, vielen Opfern solidarisieren. Bei der Ukraine ist es aber schon nochmal ein besonderer Fall, dass diese Solidarität über so eine lange Zeit anhält und auch die Spendengelder. Nach wie vor ist die Ukraine bei uns einer der spendenstärksten Fälle, auch im Jahr 2024, jetzt über 3 Jahre hinweg so herausragend ist. Und deshalb an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für jeden Euro, der bei uns eingegangen ist. Es wird aber auch tatsächlich weiterhin diese Unterstützung dringend gebraucht.
Auch, und damit kommen wir schon zum Ende dieses Gesprächs, weil Sie ja nicht nur in der Ukraine tätig sind. Ich lese auf Ihrer Website, die verlinken wir natürlich bei uns in den Shownotes und da weiß man dann auch und kriegt man entsprechende Möglichkeiten zu spenden. Sie sind im Nahen Osten aktiv, Sie sind in Afrika aktiv, ganz aktuell und natürlich ja besonders schlimm wahrscheinlich die Lage im Gazastreifen und in Syrien. Priorisieren Sie da? Muss man da sagen, wir haben nur den Betrag X, wir müssen jetzt teilen, die Ukraine kriegt vielleicht ein bisschen weniger, weil Gaza gerade so schlimm ist?
Also einmal vorweggestellt, es ist bei uns tatsächlich so, dass die Spenden immer zweckgebunden sind. Das heißt, wenn wir ein Konto eröffnen, in dem Fall Nothilfe Ukraine oder aber Nothilfe Syrien oder Nothilfe Kongo oder Nothilfe Sudan, dann sind diese Spenden, die bei uns eingehen, immer zweckgebunden und genau für diese Krisenregionen dann auch einzusetzen. Und das ist extrem wichtig, dass wir den Spendern auch ganz transparent und ganz offen sagen können, dass jeder Euro, der von ihnen für welche Notlage auch immer bei uns eingeht, auch genau für diese Notlage verwendet wird. Es gibt dann noch ein Konto Nothilfe weltweit, auf das wir etwas flexibler zugreifen können. Also Menschen, die sich vielleicht nicht unbedingt nur zu einer Krise hingezogen fühlen oder Aufwendungen leisten wollen, die können dann auch an dieses Konto spenden. Da sind wir dann etwas flexibler in der Verausgabung. Aber generell sind die Spenden bei uns immer zweckgebunden. Und zu priorisieren, ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. Selbstverständlich sehen wir, dass aktuell gerade weltweit wirklich auch was die kriegerischen Auseinandersetzungen angeht und das damit verbundene Leid auf einem Peak sind und dass es so viele Konflikte parallel gibt, dass auch wir natürlich unsere Kapazitäten und vor allen Dingen auch die Bündnisorganisation ihre Kapazitäten in irgendeiner Form bündeln oder selektieren müssen. Aber dadurch, dass wir halt mit den großen und wirklich sehr renommierten Organisationen bei uns unterm Dach zusammenarbeiten dürfen, wissen wir, dass sie das leisten können. Und genau deshalb funktioniert Aktion Deutschland hilft auch so, wie wir uns das vorstellen, nämlich gemeinschaftlich und dank der Unterstützung der Spenderinnen und Spendern für die Bündnisorganisation.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch. Das war Jan Brockhausen, Sprecher der Aktion Deutschland hilft, und einen Link auf die Webseite dieser Aktion haben wir in den Shownotes.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien am Nikolaustag. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag, wie gewohnt also. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Kai Küstner. Und dann hätten wir noch diesen Tipp für euch. Die neue Staffel vom Podcast Die Entscheidung nimmt euch mit, diesmal nach Russland. Es geht darum, wie Wladimir Putin vor 25 Jahren sich vorbereitet hat auf das, was er bis heute erreicht. Schon früh hat er erkannt, dass Krieg gut für seine Beliebtheit ist. Die 4 Folgen über den Aufstieg des russischen Präsidenten sind absolut hörenswert und ihr findet sie auch in der ARD Audiothek. Den Link zum Podcast haben wir in die Shownotes gepackt.
Es gibt diese Entscheidungen, die unser Leben nachhaltig prägen.
Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Zum allerersten Mal ist es so, dass alle Länder sich verpflichtet haben, dem Klimawandel entgegenzutreten.
Um unsere politische Gegenwart zu verstehen, hilft es, immer mal wieder zu den Ursprüngen zurückzukehren.
Und genau das machen wir in unserem neuen Podcast Die Entscheidung.
Hallo, wir sind Christine Auerbach
und Jasmin Brock. Zusammen mit Experten und Expertinnen und Leuten, die wirklich dabei waren, analysieren wir politische Ereignisse und klären, welche Folgen sie bis heute für uns haben.
Wir lassen die Entscheidungen lebendig werden. Was ist passiert und warum? Und wir diskutieren. Was haben sie mit unserer Gesellschaft gemacht?
Wenn ihr also wissen wollt, wo die Wurzeln für unsere Gegenwart liegen und woher das alles kommt, seid ihr bei uns richtig.
Die Entscheidung startet immer am Monatsanfang mit einem neuen Thema. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.